Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Es ist heiß. In New York wurden gestern die heißesten Temperaturen seit über einem Jahrzehnt gemessen, so um die 100 Grad Fahrenheit, das sind 38 Grad Celsius. Der Höchstwert in der Geschichte der Stadt, ein bisschen unnützes Wissen sei erlaubt, stammt übrigens vom 9. Juli 1936. 106 Fahrenheit, 41 Grad. Im Schatten wohlgemerkt. Dorthin haben sich auch die Kolleginnen und Kollegen des Deutschlandfunks geflüchtet, die für uns den Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt begleiten in den kommenden Tagen oder vielleicht auch gleich in den Wörthersee. Es werden aber auch heiße Themen verhandelt und darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir von der ersten öffentlichen Sitzung des Bundestagskulturausschusses mit prominenten Gästen. Wir besuchen das Flux in München vor der Eröffnung und wir berichten über die Ausstellung Making Theater im dortigen Theatermuseum. In knapp einer Stunde geht es also los in Klagenfurt, dann werden die 49. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet, wie immer im kleinen Rund des ORF-Theaters. Der berühmteste Lesewettbewerb im deutschsprachigen Raum verzeichnet in diesem Jahr 14 Texte, deren Autorinnen und Autoren jeweils von Jurorinnen und Juroren eingeladen werden. Alles mitzuerleben in Dreisat. Der Sender überträgt den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb live, glücklicherweise aber nicht auch die Hitze vor Ort. Einigermaßen kühlen Kopf fürs im Studio ist Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees für uns vor Ort in Klagenfurt. Jan, wir erinnern uns an das ewige Damoklesschwert der Abschaffung, das schon mal über dem Wettbewerb hing. Andererseits 2025 ist ja wie eine Art Rampe hin zum runden 50. Geburtstag. Wie betrachtest du kulturpolitisch diese Tage in Klagenfurt?
Ich glaube, heiß wird es nicht nur wegen des Hochsommerwetters hier, sondern auch aufgrund der aufgeheizten politischen Weltlage und weil diese Veranstaltung, das ist gerade gesagt, wie selten zuvor unter politischem und finanziellem Druck steht. Das kann man daran ablesen, dass aus Budgetgründen der stets diese Tage begleitende Nachwuchsliteraturkurs 2025 nicht stattfindet. Auch gestrichen wurde der Bürgermeisterempfang, wo immer am Donnerstagabend an den Wörthersee eingeladen wurde. Dafür gibt es zwar eine Eröffnung des Ingeborg-Bachmann-Hauses mit Festakt am Freitag. Kann sein, dass da ein Hochamt getauscht wurde. Man hörte aber hier und da, es gibt tatsächlich weniger Geld. Und so bleibt das bange Abwarten, wie diese wichtigste Veranstaltung des deutschsprachigen Literatursommers unter diesem hohen politischen und finanziellen Druck den Kopf über Wasser hält. Also wir hoffen, dass nach den 49. Tagen jetzt, auch nächstes Jahr dann die 50. überhaupt noch stattfinden können. Mhm.
Gelesen wird also ab morgen, aber heute Abend hält die deutsch-iranische Schriftstellerin Nawa Ebrahimi die Klagenfurter Rede zur Literatur. Da kann man ja womöglich schon bestimmende Themen antizipieren, die auch die Literaturszene umtreiben.
Man kann es vermuten, es ist dann der 15. Text, der eingeladen wird, neben den 14 anderen, die ab morgen gelesen werden. Ein großes Thema, das vermutlich angesprochen wird, gleich hier bei der Öffnungsrede von Nawa Ebrahimi, ist die politische und die kriegerische Weltlage im Nahen Osten. Nawa Ebrahimi ist ja 78 im iranischen Teheran geboren worden. Darüber wird man garantiert sprechen, ich nehme es an, aber ein Thema, das die Kulturbranche umtreibt, ist natürlich die fortschreitende Bedeutung der künstlichen Intelligenz und die Frage, wie sich diese Intelligenz von menschengemachter Literatur unterscheidet und wie sich diese Literatur dazu verhält. Denn das sind ja gigantische Sprachmodelle, ChatGPT, Grok und dergleichen mehr. Und irgendwie wird man sich auch in Klagenfurt damit auseinandersetzen müssen, in den Texten, aber auch die Jurorinnen und Juroren werden sich damit auseinandersetzen, die ja auch über Texte sprechen, nach jeder Lesung den jeweiligen Text diskutieren. Und da dieses Klagenfurter Wettlesen immer auch ein Seismograf ist für die gesellschaftlichen Entwicklungen der unmittelbaren Gegenwart, tippe ich schon jetzt, dass die großen Themen 2025, Langlebigkeit, immer noch psychische Gesundheit, der Rechtsruck und die Migration unter Garantie ihren Niederschlag finden werden in dem, was wir bis Samstagnachmittag hier in Klagenfurt hören werden.
Der Deutschlandfunk ist ja mit im Boot beim Wettbewerb mit dem zweithöchst dotierten Deutschlandfunkpreis. Und wir haben noch nicht gesagt, dass in diesem Jahr 9 Frauen tatsächlich am Start sind. Gibt es denn im Feld der 14 Autorinnen und Autoren jemanden, den Sie besonders im Blick haben? Eine mögliche Favoritin vielleicht?
Vielleicht nicht im Blick, aber im Ohr. Also ein besonderes Ohr haben hier gewiss alle für Laura Labs. Das ist eine 40-jährige Künstlerin aus Bad Kleinen, die jahrelang, so scheint es, auf 2025 hingearbeitet hat. In diesem Jahr debütierte Laura Labs nämlich gleich zweimal oder wird debütieren. Zum Tag der Deutschen Einheit kommt in die Kinos ihr hochpolitischer Debütspielfilm Rote Sterne überm Feld. Ich habe den vor ein paar Tagen gesehen. Es ist eine analytische Auseinandersetzung mit Walter Benjamins Engel der Geschichte, ziemlich wild gemacht, bereits Anfang des Jahres ausgezeichnet mit dem Max-Ophüls-Kritikerpreis. Und hinzu kommt, dass Laura Labs ebenfalls 2025 ihr Romandebüt im coolen Tropenverlag veröffentlichen wird. Adlergestell heißt das Buch. Das gibt es noch nicht, da gibt es noch keine Fahnen, aber man munkelt hier und da, das könnte der Anfang einer großen Schriftstellerkarriere sein, so wie ja auch Klagenfurt, wo sie dann auftreten wird, so oft der Anfang war für große Schriftstellerkarrieren von Birgit van der Beke über Uwe Tellkamp bis Reinhard Götz. Deshalb, so viel Deutschland sucht den literarischen Superstar, wollen wir uns dann doch geben in den nächsten Tagen hier am Wörthersee. Wer dann allerdings die wichtigsten Trophäen gewinnt, das erfahren wir erst Ende der Woche am Sonntagvormittag.
Dankeschön, Jan Drees. Mehr zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und zu dem Gelesenen dann morgen live im Büchermarkt. Und in der Lesezeit heute Abend ab 20.30 Uhr senden wir eine Geschichte des Deutschlandfunk-Preisträgers aus Klagenfurt 2024, Dennis Pfabe, die er exklusiv für den Deutschlandfunk geschrieben hat. Die erste öffentliche Sitzung des Bundestagskulturausschusses hat stattgefunden, der ja auch ganz gezielt nach außen wirken möchte und aktiv die aktuellen Kulturdebatten und die wichtigen kulturpolitischen Projekte begleiten will. Unter den neuen Mitgliedern ist einige Politprominenz versammelt. Nancy Faeser von der SPD, Gregor Gysi von der Linken, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Aber auch die AfD ist stärker vertreten. In dieser Legislaturperiode sitzen vier AfD-Abgeordnete im Kulturausschuss. Vorher waren es zwei. Meine Kollegin Elena Gorgis vom Deutschlandfunk Hauptstadtstudio hat sich die neue Dynamik in diesem Ausschuss für uns angehört. Elena, die AfD hat ja als erstes den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden für sich beansprucht, der heute gewählt werden sollte. Wie ist die Wahl ausgegangen?
Die Ausschussvorsitzenden und auch die Stellvertreter werden ja nach einem bestimmten Verfahren von den Fraktionen im Bundestag beansprucht. Und dementsprechend hatte die AfD den stellvertretenden Vorsitz eben im Kulturausschuss beansprucht. Und zur Wahl gestellt hatte sich das stellvertretende Mitglied Nicole Hess. Das ist eine Abgeordnete aus Hessen. Sie ist aber von der Mehrheit der Mitglieder abgelehnt worden. Die AfD kann jetzt in weiteren Sitzungen erneut einen Kandidaten vorschlagen. Aber jetzt übt zunächst die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden das dienstälteste Mitglied des Ausschusses aus. Und das ist in diesem Fall Gregor Gysi.
Es gab auch wichtige Gäste vor Ort, nämlich Marion Ackermann, die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und von dem hätte man heute vielleicht gerne gehört, was er mit dem gestern beschlossenen Etat 2025 so macht. Hat er da was verlauten lassen?
Nein, um den neuen Kulturhaushalt ist es heute noch nicht gegangen. Da beginnen erst in den kommenden Wochen die Haushaltsverhandlungen im Parlament. Und dann wird es sicherlich auch Debatten geben, denn es soll zwar insgesamt 50 Millionen Euro mehr vom Bund für die Kultur geben, also insgesamt 2,25 Milliarden. Aber bei einigen Posten finden sich auch Kürzungen, wie zum Beispiel bei der Förderung der Kreativwirtschaft oder bei der Aufarbeitung des Kolonialismus. Heute zumindest ist Marion Ackermann regelrecht rhetorisch umarmt worden, vor allem vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der ihr versichert hat, dass die Bundesregierung der SPK in den kommenden Jahren finanziell zur Seite stehen will. Denn
wir haben schon den Ehrgeiz, aus der Stiftung eine Weltklasse-Institution auch sichtbarer zu machen. Sie ist das. Sie spielt in der Liga mit Louvre und British. Sie ist unser Schatzkästlein der Nation. Sie ist eine Selbstvergewisserungsinstitution auch der sich wandelnden Nation und hat Großartiges, aber sie kann das sichtbarer machen.
Ja, und Frau Ackermann wurde dann reihum von den Fraktionen, von den Mitgliedern des Kulturausschusses befragt zu allen möglichen Sachthemen. Da konnte sie zeigen, wie tief sie schon im Stoff steht nach 24 Tagen Amtszeit. Und sie hat betont, dass sie groß denken will, dass sie mit ganz besonderen Once-in-a-Lifetime-Projekten von sich und der Stiftung reden machen will. Also da trifft sie sich mit den Vorstellungen des Kulturstaatsministers.
Nochmal nachgefragt zu Marion Ackermann, die wurde ja speziell von der AfD in Dresden in ihrer Funktion als Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen sehr gepiesackt. Wie war das heute?
Ja, der AfD-Politiker Götz Frömming hat versucht, eine Spitze zu setzen, indem er sie nach der Sicherheit der Kunstschätze gefragt hat. Er hat auf den Raub in Dresden der Juwelen aus dem grünen Gewölbe angespielt. Marion Ackermann hat das dann aber ziemlich souverän pariert.
Es ist immer die Frage, wie viel lässt es sich die Gesellschaft die Sicherheit kosten? Wir haben keine absolute Sicherheit, aber was allein die Bewachungskosten für die Museen uns kosten in der Gesellschaft, ist enorm. Und diese Bewachungskosten steigen von Jahr zu Jahr. Das ist eine unserer Probleme und Herausforderungen.
Also da hat sie den Ball wieder gekonnt ins Feld der politischen Entscheider gespielt. Und Götz Frömming hatte sie auch gefragt, wie sie zu Preußen und dem preußischen Kulturerbe steht. Und auch da hat sie ganz souverän geantwortet, dass sie ja als Kunsthistorikerin immer mit Kulturerbe zu tun hat. Also sinngemäß, das ist nichts Neues für sie.
Vielen Dank, Elena Gorgis, für diese Einschätzungen. Der Bundestagskulturausschuss tagte zum ersten Mal öffentlich. Sogenannte dritte Orte sind Ideenmarktplätze. Orte, wo Menschen ins Tun kommen, sich für Gemeinschaft engagieren, wo sie den Ort, an dem sie das tun, möglicherweise sogar erst noch erfinden und gemeinsam erschaffen. In Nordrhein-Westfalen fördert das Land solche Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum, wie die alte Brauerei in Schwelm oder den Wasserturm in Wesel und stärkt dabei sehr bewusst dort auch die kulturelle Infrastruktur. In der bayerischen Landeshauptstadt München haben sich vier der bekanntesten Kulturinstitutionen, unter anderem die Pinakothek der Moderne und die Staatsoper, zusammengetan, um, unterstützt von der Beisheim-Stiftung, sich selbst als einen solchen dritten Ort zu erfinden und zu öffnen. Morgen wird das sogenannte Flux eröffnet und Tobi Krone hat es schon gesehen.
Noch wird auf der Baustelle an allen Ecken und Enden gewerkelt. Marek Majerskow dirigiert noch während des Interviews die Freiwilligen, die mit Malerrollen Muster auf die künftige große Holzterrasse malen. Ein Muster, das in Gemeinschaftsarbeit in mehreren Workshops entstanden ist. Ihr ist heiß.
But very happy, yeah, but hot.
Neben dem Sichtbetonbau der Pinakothek der Moderne hat die Londoner Künstlerin einen Pavillon entworfen, der an ein langgezogenes, quietschbuntes Lego-Haus erinnert. Mindestens 5 Jahre soll er hier stehen. Es gibt hier in ein paar Tagen einen Spielplatz, eine überdachte Terrasse mit hunderten Pflanzen, unten eine Bar mit günstigen Getränken und viele Farben.
Because color is joy, isn't it? And it brings happiness as well. And
Farbe ist doch Freude und Glück. Gerade neben diesem riesigen Museum hat das doch die Größe von einem ganz normalen Wohnhaus. Es geht mir mehr um eine häusliche Dimension, um es den Leuten einfach wohnlicher zu machen.
A homely feel.
Dann schnuppert Marek Majerskow am Thymian, der hier gestern mit hunderten anderen Blumenkübeln ankam.
Hier entsteht eigentlich das, was das Museum schon immer haben wollte, nämlich ein belebter Ort drumherum, dass man nicht nur im Museum was erlebt, sondern auch vor dem Museum schon was erleben kann.
Freut sich Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums in der Pinakothek der Moderne. Ist das jetzt Kunst oder Architektur?
Das ist ein Projekt, was wirklich zwischen Gemeinschaftsbau, Gemeinschaftsmalkurs, zwischen künstlerischer Aktion, eigentlich so ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt hier aus den ganzen Beteiligten, die hier mitgemacht haben. Also es entstehen ein paar Häuser, ein paar Pavillons, ein paar Plattformen, die man aktivieren kann mit Theater, Kunst und Musik. Und das wird jetzt, glaube ich, dem Umfeld von dem Museum sehr viel neues Leben geben.
Doch nochmal kurz nachgefragt bei Eva Tillig, Geschäftsleitung der Stiftung Pinakothek der Moderne, die das Flux ins Leben gerufen hat. Dritter Ort?
Es ist ein Begriff aus der Soziologie. Der erste Ort ist das Zuhause, dort wo Menschen leben. Der zweite Ort die Arbeitsstätte. Und der dritte Ort kann ein öffentlicher Ort unterschiedlicher Art sein. Bibliotheken sind häufig Vorreiter schon gewesen in diesen dritten Orten. Und Museen sind es noch weniger. Und gerade, ich finde, hier in der Maxvorstadt gibt es wenige solcher Orte, an denen ich einfach verweilen kann, ohne konsumieren zu müssen, an dem ich ein Dach über dem Kopf habe gegen Regen oder Sonne, an dem ich einfach sein kann.
In München sprießen erschließen demnächst eine ganze Reihe dieser dritten Orte aus der Erde, finanziert durch mehrere Stiftungen. Die Staatsoper will zum Beispiel einmal wöchentlich ihr pompöses Foyer tagsüber öffnen. Das Kindertheater Schauburg-Labor eröffnet eine Art Volkscafeteria in der Vorstadt Ramersdorf. Und das Haus der Kunst am Englischen Garten eröffnet ein Atelier zum Mitmachen und eine Skulptur zum Skaten. Dritte Orte wollen offene Orte für alle sein, für jung und für alt und zum Beispiel auch für die Gruppe der Obdachlosen, die zwei Blöcke weiter in der Suppenküche der Klosterabtei St. Bonifaz verpflegt werden.
Ja, das ist uns bewusst, die sind auch willkommen, diese Menschen, und das müssen wir ausprobieren, wie wir miteinander an dem Ort leben können und diesen Ort am Leben erhalten. Wir haben eine Experimentierphase von 5 Jahren und in dieser Zeit wird es sich wandeln und dann werden wir auch solche Fragen hoffentlich Antworten finden.
Aus München war das Tobi Krone. Und wir bleiben gleich dort und machen rüber zum Hofgarten und ins Theatermuseum. Ein wiederum sehr besonderer Kulturort, denn Theatermuseen sind quasi das historische Gedächtnis der Theaterkunst, die ja eine sehr flüchtige, eigentlich nur live zu erlebende ist. Sie bergen wahre Schätze. Vom Bühnenbildentwürfen berühmter Künstler wie Oskar Schlemmer zum Beispiel bis hin zu uralten fernöstlichen Schattentheaterfiguren. Sie bewahren, pflegen und erforschen diese Theaterkultur und beherbergen natürlich auch Textbücher zu Dutzenden, zu Hunderten oder Fotodokumentationen zu Millionen. Das Münchner Theatermuseum geht jetzt mal einen anderen, eher neuen Weg. Es dokumentiert den gesamten Entstehungsprozess einer Aufführung. Am Beispiel von Romeo und Julia. Der Shakespeare-Klassiker hatte vor kurzem erst Premiere am Residenztheater, auch ganz in der Nähe. Christoph Leibold hat die Ausstellung Making Theater, wie Theater entsteht, für uns gesehen.
Beim Silbermond, ach Lady, will ich schwören, wer dort sein Licht über diesen Obstbaum gießt.
Was passiert eigentlich hinter den Kulissen, während Romeo seiner Julia in der berühmten Balkonszene die Liebe schwört? Oder wenn sich die verfeindeten Familien der Capulets und Montagues auf den Straßen von Verona bekriegen? Die Ausstellung macht es sichtbar, zum Beispiel auf 3 großen Videoscreens. Dort läuft eine komplette Vorstellung von Romeo und Julia, nur dass die Kameras nicht das zeigen, was auf der Bühne passiert, sondern das Geschehen backstage. Techniker an Licht- oder Tonpulten zum Beispiel und all die vielen anderen abseits der Scheinwerfer, ohne die die Schauspieler im Rampenlicht nicht glänzen könnten.
Es hat mich wahnsinnig fasziniert zu sehen, wie die Theaterschaffenden alle zusammen für ein Ziel und ein Projekt hinarbeiten,
erklärt Ausstellungskuratorin Maren Richter.
Das ist einfach total spannend für mich zu sehen, dass sowas möglich ist. Eine große Gemeinschaft, ein etwas großes Kollektives, und ich finde das ganz wunderbar, auch jetzt gerade in jetzigen Zeiten, wo vielleicht Solidarität, Gemeinschaftssinn nicht mehr im Vordergrund stehen, dass das eigentlich eine Art ist, hier zu arbeiten, wo das ganz besonders tragend ist.
Die Ausstellung Making Theater dokumentiert nämlich nicht nur, was während einer Vorstellung alles, unsichtbar fürs Publikum, vor sich geht, sondern vor allem auch den kompletten Prozess bis dahin. Live kuratieren nennt das Theatermuseum dieses besondere Konzept, bei dem die Schau parallel zum Planungs- und Probenprozess im Theater entstanden ist. Ungewöhnlich im Ausstellungsbetrieb, sagt Museumschefin Dorothea Volz.
Es ist tatsächlich ein großer Unterschied zu dem normalen Ausstellungsprozess, der in der historischen Distanz die Möglichkeit gibt, sich zurückzunehmen, drüber nachzudenken, zu überlegen, was kommt in die Ausstellung, wie verbinde ich es.
Und so arbeitete Kuratorin Maren Richter nicht mit Archivmaterial, sondern sammelte vor allem, wie für eine Zeitungs- oder Radioreportage, aktuelle Eindrücke. Weshalb in der Ausstellung nun neben klassischen Exponaten, etwa einem Bühnenbildmodell oder einer Mini-Bibliothek aus 10 Büchern, die Regisseurin Elsa-Sophie Jach zur Vorbereitung gelesen hat, auch viele Videos zu sehen sind. Wie Perücken geknüpft, Kulissenteile geschreinert oder Kampfszenen choreografiert werden und vieles mehr. Zeichnungen von Comic-Künstlerin Lisa Frühbeiß werfen zudem Schlaglichter auf kuriose Momente, etwa wenn sich eine Schauspielerin in der Garderobe zwischen 2 Szenen schweißgebadet in eine Strumpfhose zu zwängen versucht. Mosaikartig setzt sich so ein komplexes Bild zusammen, das einen aufschlussreichen Einblick in den Entstehungsprozess von Theater vermittelt. Und das nicht nur fürs Publikum, sondern zum Teil auch für die Macher selbst, wie Maximilian Gassner festgestellt hat, Bühnenmeister am Residenztheater.
Ich finde es schön, unseren Beruf in einer anderen Perspektive zu sehen. Normalerweise sind wir ja immer direkt da und wir können uns gar nicht selber sehen, was wir machen. Deswegen ist es total spannend. Ich finde es mega.
Gassner ist einer von den vielen im Theater, auf die berühmte Gedichtzeile von Bertolt Brecht zutrifft. Die im Dunkeln sieht man nicht und deren Arbeit hier doch sichtbar wird. Und gleich noch ein passendes Zitat, in dem Fall von dem von Brecht verehrten Karl Valentin. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
Das kann man absolut unterschreiben. Nichts ist so wahr wie dieser Spruch.
Pflichtet Residenztheaterintendant Andreas Beck bei. Denn in der Tat, nach dem Besuch im Deutschen Theatermuseum in München versteht man noch ein bisschen besser, was damit gemeint ist.
Christoph Leibold über die Ausstellung »Wie Theater entsteht« in München. Die Historikerin und Buchautorin Barbara Beuys ist tot. An sie erinnert mein Kollege Adalbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
Wie der Surkamp Verlag heute mitgeteilt hat, ist Barbara Beuys am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren in Köln gestorben. Die Historikerin, Journalistin und Buchautorin hat bei Surkamp viele ihrer erfolgreichsten Bücher veröffentlicht. Häufig hat sie historische Frauenfiguren porträtiert, wie etwa Hildegard von Bingen, Sophie Charlotte oder 2021 Sophie Scholl. Das Thema Nazizeit habe sie schon früh beschäftigt, wie sie im Deutschlandfunk sagte.
Ich gehöre noch zu der Generation, die nun langsam auch in hohes Alter kommt, deren Eltern Täter waren. Und es ist wohl nicht ohne Grund, dass ich als Autorin mich mit dem Thema NS-Zeit besonders beschäftigt habe. Und Sophie Scholl hat mich dann als erwachsene Autorin begleitet, zumal es bis dahin kein wirkliches historisch gesehenes Buch gab und ich die Chance hatte, zum allerersten Mal alle Dokumente und Quellen, die 2005 im Institut für Zeitgeschichte endlich aufgearbeitet waren, einzusehen.
Barbara Beuys. Ihr Anspruch war, stets Historisches gerade zu rücken und Fakten zu liefern, die manchen nicht passten. Mit Josef Beuys war sie entfernt verwandt. Der Künstler war Cousin ihres Vaters. Im Frühjahr wurden durch eine Debatte um NS-Raubkunst Missstände im Management der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen bekannt. CSU-Kunstminister Markus Blume sprach damals von, Zitat, persönlichem Fehlverhalten. Die Folge waren interne Ermittlungen, externe Aufklärung, die Einsetzung einer Reformkommission und die Versetzung des bisherigen Direktors Bernhard Marz. Nun legt die Süddeutsche Zeitung weitere Recherchen nach und beruft sich auf Schilderungen von Mitarbeitern. Bei den Vorwürfen geht es unter anderem um einen laxen Umgang mit privaten Sicherheitsfirmen, die die Kunstwerke bewachen. So käme es vor, dass externes Personal eingesetzt würde, das den Museen namentlich nicht bekannt sei. Außerdem wird in dem Bericht bemängelt, es gebe in der Verwaltung der Staatsgemäldesammlungen keine Nachvollziehbarkeit von Prozessen und Entscheidungen und eine unzureichende interne Kontrolle. Weder die Institution noch das Ministerium hätten zu den neuen Vorwürfen Stellung bezogen, schreibt die SZ. Wenn KI im Film eingesetzt wird, ist es um die Rechte von Schauspielerinnen und Synchronsprechern in Deutschland immer noch nicht gut bestellt. Eine Lücke hat nun der Bundesverband Schauspiel BFFS mit dem Streaming-Anbieter Netflix geschlossen. Mit zwei neuen KI-Verträgen werde gewährleistet, dass entsprechende Technologien ausschließlich unter Wahrung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere des Urheberrechts und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, zum Einsatz kommen. Heinrich Schafmeister vom BFFS.
Jetzt ist es ja so im Synchronbereich, dass den Leuten kurz vorm Synchroneinsatz die Vertragsunterlagen vorgesetzt werden. Oft in einfacher Auswertung. Man kann überhaupt nicht sehen, was drinsteht, ob da KI-Zustimmungsklauseln drin sind. Das kann man so schnell gar nicht überblicken. Und wir stehen total unter Druck, dem dann sofort zustimmen zu müssen. Und das wird dadurch verhindert. Das ist ein Riesenschritt.
Sagte Heinrich Schafmeister gegenüber Kultur heute. Der renommierte Musikpreis Opus Classic wurde verliehen und auch Aufnahmen von Musikern und Klangkörpern, an denen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur beteiligt waren, haben Preise gewonnen. Instrumentalistin des Jahres ist Antje Weithaas. Die Weltersteinspielung des Jahres eines Werkes von Maria Herz stammt vom Rundfunksymphonieorchester Berlin und die Operneinspielung des Jahres ist eine Aufnahme von Giuseppe Verdis Werk Giovanna d'Arco.
Danke, Adalbert Sieniawski. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend die USA und Artikel 5 der NATO, die aktuelle Lage in Israel und Neues aus dem Bundestagsausschuss zu den Maskendeals. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.